So, ich fange mal mit einem Experiment à la Oliver an. Heute sind wir mal ganz praktisch. Es geht ums Thema Geld.
Oh nein!
Okay, ich breche mal an der Stelle ab, aber das ist so ein bisschen der Nachteil von so einer Online-Predigt. Ich hätte jetzt zu gern euren Gesichtsausdruck gesehen, wie ihr gerade reagiert habt. Was fühlt ihr, wenn ich das hier tue? Der eine oder andere hat vielleicht gedacht, das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Geld anzünden im Gottesdienst, wie lässt das unsere Gemeinde aussehen? Das kann er doch nicht machen. Der eine oder andere hat vielleicht gedacht, naja gut, ich kenne doch Florian, macht er sowieso nicht. Ich habe das mal zu Hause in meiner Familie ausprobiert, bin einfach mal hin und habe mich ins Zimmer gestellt und habe gesagt, Kinder, ich mache mal ein Experiment. Und dann habe ich einen 20er aus der Tasche genommen, oder ein 10er war das, ein 10er aus der Tasche genommen, und ich bin mit der Flamme da rangegangen. Und es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich meine Kinder reagiert haben. Also die erste Reaktion kam von meiner Frau, die hat gesagt, was, hör auf, du bist ja verrückt. Mein ältester Sohn hat gesagt, ja, ja, Papa, mach es, tu es, zünd es an. Mein jüngerer Sohn hat gesagt, nein, nein, Papa, tu es nicht, zünd es nicht an, gib's mir, ich kann es noch gebrauchen. Und meine Tochter hat gesagt, Papa, pass auf, ich glaube, Geld brennt wirklich. Das heißt, sie hat noch nicht mal geglaubt, dass ich das durchziehe. Sehr interessant. Und auch interessant, hinterher haben die sich noch eine Viertelstunde drüber unterhalten, über das, was ich da gemacht habe. Im Anschluss habe ich ein anderes Experiment gemacht. Ich bin hingegangen und habe unsere Kiste mit Medizin ausgeräumt. In so einer fünfköpfigen Familie fallen im Laufe von so 15 Jahren einiges an Medizin an. Also was man so alles erlebt in dieser Zeit. Mittelschwere Verbrühungen, Lungenentzündungen, Krankheiten, die ich vorher gar nicht kannte, wie Hand, Mund, Fuß. Und ich bin also durch und die Schachteln mit Medizin gegangen, habe alles, was das Haltbarkeitsdatum jetzt schon mehrere Jahre überschritten hat, aussortiert, eine große Tüte gepackt. Dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, guck mal hier, 24 Schachteln Medizin, die schmeiße ich jetzt weg, die haben ihr Haltbarkeitsdatum überschritten. Sie hat gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, wie fühlst du dich? Und sie war so, gut. Dann habe ich diese Tüte meinem Sohn gezeigt, habe gesagt, guck mal hier, die Medizin, die schmeiße ich weg. Und er guckt mich an und sagt so, okay. Ich habe gesagt, wie fühlst du dich darüber? Und er so, gut. Interessant. Wenn ich drüber nachdenke, dass ich für diese Medizin sicherlich mehr als 300 Euro ausgegeben habe, das ist mal eine grobe Schätzung, dass diese Medizin einige unserer Familienmitglieder davor bewahrt hat, wirklich schwer krank zu werden. Und dass es Länder gibt, in denen die Menschen sich wünschen würden, dass sie Zugang zu so einer Medizin hätten. Ja? Und trotzdem, es ist ein Jammer, dass wir in Deutschland sowas wegschmeißen müssen und keine Verwendung dafür haben. Und trotzdem ist es so, dass es in uns nichts auslöst, alte Medizin zu entsorgen. Interessant. Warum aber löst Geld in uns so viele Gefühle aus? Wenn du in der Welt der Kunst provozieren möchtest, dann musst du entweder mit einem Monster Truck über einen Ferrari fahren oder du ziehst ein Klavier an einem Kran hoch und lässt es aus fast Plaster fallen oder aber du zündest auf der Bühne einen 10-Euro-Schein an. Das löst ungefähr die gleiche Intensität an Emotionen in uns Zuschauern aus. Geld zu verbrennen ist übrigens in Deutschland nicht verboten, wie man vielleicht denken könnte, auch wenn es sich so anfühlt, weil rechtlich bist du offiziell der Besitzer von deinem Geld und kannst damit machen, was du willst. In Österreich dagegen ist es so, dass du auch Geld vernichten kannst, wenn du möchtest, aber nur bis zu 15.000 Euro. Wenn du mehr Geld vernichtest, dann musst du, ein bisschen ironisch, eine Geldstrafe zahlen. In der USA dagegen sind die Regeln anders, also da würde ich aufpassen an deiner Stelle. Da ist es schon gesetzlich verboten, Centbeträge zu zerstören und Geld zu vernichten, kann sogar zu Gefängnisstrafen führen in den USA. So ist es, das liebe Geld. das lässt, und das ist wahrscheinlich die Wahrheit, keinen von uns kalt. Und damit möchte ich euch herzlich zur Predigt von heute begrüßen mit dem Titel Der Segen des Herrn allein macht reich. Und dieser Ausspruch ist natürlich ganz im Sinne unserer Predigtserie über die Sprüche, über das Buch Sprüche aus der Bibel, ein Zitat aus den Sprüchen 10, Vers 22. Als wir Ende letzten Jahres uns darüber abgestimmt haben, wer welches Thema nimmt zum Thema Sprüche, damit nicht wir alle über Weisheit predigen und ihr Zuschauer euch dann anfangt zu langweilen, gab es verschiedene Themen zur Auswahl und ich habe sofort beim Thema Geld zugeschlagen. Nicht, weil ich so viel davon hätte oder weil ich so wenig davon hätte oder weil das ein Thema ist, wo ich so denke, da bin ich so bibelfest, sondern einfach, weil es ein Thema ist, von dem ich glaube, dass es wirklich uns allen ans Herz geht. Und außerdem bin ich überzeugt, dass in diesen Breitenkarten Geld einer der größten Stolpersteine für uns Christen auf dem Weg in den Himmel ist. Und außerdem, zusätzlich, hat Jesus ganz oft über dieses Thema gepredigt. In der Lutherbibel findet sich das Wort Geld in den vier Evangelien, in 16 Stellen wieder. Das Wort Liebe dagegen in 13 Stellen nur. Und dann gibt es in den Evangelien ja ganz viele verschiedene Begriffe für das Wort Geld. Da ist oft die Rede von Gold oder von Silber oder von Silberling oder Kupfer oder Münze oder Talent oder Mammon. Ich habe mir deshalb eine sehr einfache Bibelübersetzung mal genommen, die den Anspruch hat, alles in möglichst einfachen Worten zu übersetzen und die damit diese Wortvielfalt deutlich reduziert. Und hier sehen wir in den vier Evangelien das Wort Geld schon in 48 Bibelstellen. Das Wort Liebe dagegen immer noch nur in 18 Bibelstellen. Nun darf man sich von so einer Statistik natürlich nicht in die Irre führen lassen, das ist klar. Also Geld war Jesus nicht wichtiger als Liebe, mit absoluter Sicherheit. Da muss man sich nur mal ein bisschen anschauen, was er denn über diese Themen zu sagen hat. Und man muss sich mal ansehen, wie er gelebt hat als Wanderprediger, der Menschen heilt und sich den Menschen annimmt, um zu wissen, dass man diesen Schluss nicht ziehen kann. Geld ist Jesus nicht wichtiger. Aber er predigt viel darüber. Und wenn Jesus viel über das Thema Geld redet, dann möchte ich auch viel über das Thema Geld reden. Und nachdem ich mir durchgelesen habe, was die Sprüche zum Thema Geld zu sagen haben, hatte ich ganz schnell vier wichtige Punkte, über die ich gerne reden wollte. Habe aber schnell gemerkt, zu jedem einzelnen dieser Themen gibt es so viel zu sagen, dass ich mich auf ein oder zwei dieser Punkte reduzieren muss. Mehr Zeit habe ich nicht. Bevor wir jetzt anfangen, wirklich tief in die Sprüche einzusteigen, möchte ich mal mit euch ein bisschen anschauen, aus welcher Zeit denn die Sprüche stammen. Weil ich denke, das ist immer wichtig, wenn wir etwas lesen, auch aus der Bibel, zu sehen, okay, was ist das Umfeld, in dem das geschrieben wurde? Und was würden wir aus diesem Umfeld erwarten, was die Bibel vielleicht sagt? Die Sprüche wurden verfasst zur Zeit von Salomo, mal so grob geschätzt 1000 vor Christus, in einem Land, in dem es erst sehr kurz eine Monarchie gab. Noch zu Zeiten der Großeltern von Salomo gab es keine wirkliche politische Führung über das ganze Land, sondern das Land war geprägt von Clanstrukturen oder Familien, reichen Familien mit einer großen Dienerschaft, Patriarchen mit großen Viehherden. Und es ist nicht verwunderlich, dass Reichtum damals gemessen wurde in großen Herden, in einer großen Dienerschaft oder auch in vielen männlichen Nachkommen. Und wenn wir uns anschauen, was die Bibel über die Patriarchen schreibt, dann sehen wir, dass dort gesagt wird, dass sie gesegnet wurden von Gott mit diesen Dingen. Sie wurden gesegnet von Gott mit großen Viehherden. Sie wurden gesegnet mit einer großen Dienerschaft. Sie wurden gesegnet mit vielen männlichen Nachfolgern. Zumindest Jakob. Und dieser Reichtum Reichtum und Segen scheint also verknüpft zu sein im Denken der damaligen Zeit. Und jetzt schauen wir uns Salomo an und dann merken wir sehr schnell, das war auch nochmal eine ganz besondere Person, wenn wir ihn anschauen zum Thema Reichtum. Wir sehen, dass er zu seinen Lebzeiten sehr geschickt Handel getrieben hat mit den großen Nationen, die um ihn herum, die um Israel herum lagen und sehr viel Geld erworben, Reichtum erworben hat dadurch. Wir sehen, dass er eine Goldmine betrieben hat, die ihm jedes Jahr mehrere Tonnen Gold Ertrag eingebracht haben. Und Salomo ist dadurch unfassbar reich geworden. Der reichste, mit Abstand reichste Mensch seiner Zeit. Wir lesen im 2. Chronik 9, Vers 20, auch alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold und alle Geräte im Haus des Libanonwaldes waren aus feinem Gold, denn zu Salomos Zeit wurde das Silber für nichts geachtet. Ich habe gelesen, dass sein Vermögen, wenn man es auf die heutige Zeit hochrechnet, ungefähr 28 Milliarden Euro wert gewesen wäre. Das ist ein ungeheuerlicher Betrag, wenn man bedenkt, dass damals in dieser ganzen Region Israel und Nachbarschaft wahrscheinlich nur 5 Millionen Menschen gelebt haben. Salomo war so erfolgreich. Was liegt also näher, als dass er darüber schreibt, dass Geld ein Segen ist, den wir von Gott erhalten? Der er doch ein Mann ist, der viel von seiner eigenen Geistlichkeit hält und der sehr reich ist, als darüber zu reden, wie Gott ihn segnet mit Reichtum. Und dann schlagen wir die Sprüche auf. Und wenn wir das erwarten, sind wir verwundert, weil was wir lesen ist zum Beispiel Sprüche 30, Vers 7. Zweierlei erbitte ich mir von dir, das wolltest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Zweierlei erbitte ich von dir, Armut und Reichtum gib mir nicht. Das war jetzt ein Spruch, den hat Salomo nicht selber geschrieben, aber den hat er gesammelt. Das soll von ihm gesammelt worden sein, dieser Spruch? Das passt doch gar nicht in diese Zeit, in der die Sprüche geschrieben wurden. Das passt doch gar nicht in diesen Reichtum, den Salomo hat. Das wirkt wie ein Anachronismus. Und schauen wir mal auf das Jahr 2021. Auch heute noch ist das wie ein Anachronismus. Sogar unter uns Christen. Hast du mal jemanden dafür beten gehört? Gott bewahre mich vor Reichtum. Gott lass mich nicht arm werden. Ja, das habe ich schon gehört, das Gebet. Aber ich glaube, ich habe noch nie gebetet, Gott bitte mach, dass ich nicht reich werde. Und damit kommen wir zum ersten Aspekt, zum Thema Geld aus den Sprüchen. Armut und Reichtum gib mir nicht. Was will uns dieser Spruch sagen? Armut und Reichtum gib mir nicht, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr, dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich im Namen meines Gottes, am Namen meines Gottes vergreife. Sowohl Armut als auch Reichtum ist nach dieser Aussage der Sprüche gefährlich. Armut, das ist klar, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir sehen zum Beispiel in einigen Ländern in Lateinamerika, zum Beispiel in Honduras, habe ich gelesen, Vorbereitung auf diese Predigt, da gibt es sehr viel Armut und da gibt es diese Jugendbanden, Maras genannt. Und diese Jugendbanden dominieren dort Drogenhandel, Prostitution. Die statistische Lebensdauer eines Kindes oder eines Jugendlichen, der sich so einer Jugendbande anschließt, beträgt 3 Jahre, habe ich gelesen. Trotzdem haben diese Banden immer viel Zulauf. Warum ist das so? Weil es ist die Realität, dass diese Jugend, dass das für diese Jugendlichen die einzige realistische Chance ist, vielleicht wenn auch nur kurz, ihrer Armut zu entkommen, in der Situation, in der sie da leben. Wir haben auch Armut in Deutschland. Aber wenn wir unsere Armut, die wir hier haben, vergleichen mit der Armut, die dort in den Slums herrscht, dann muss man wirklich sagen, wohl dem, der in Deutschland Anspruch auf Hartz IV und eine medizinische Grundversorgung hat. Armut ist etwas, was uns wegbringen kann von Gott, was gefährlicher ist. Die Sprüche bewerten nicht, was gefährlicher ist, Armut oder Reichtum. Ich persönlich glaube, in Deutschland ist für unser Seelenheil der Reichtum gefährlicher als Armut. Aber was ist an Reichtum so gefährlich, dass die Bibel davor warnt? In den Sprüchen 18, Vers 11 steht, des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn eine hohe Mauer. Des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn wie eine hohe Mauer. Und Sprüche 11, Vers 4 sagt, Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Nun, Reichtum ist wie eine feste Stadt, wie eine Burg. Das Problem ist aber, dass diese Stadt oder diese Burg am Tage des Zorns, wenn abgerechnet wird, wenn es wirklich darauf ankommt, nicht hilft. Reichtum ist deshalb so gefährlich, weil man denkt, dass man sicher ist mit ihm. Man hat alles. Man hat Reserven. Man hat vorgesorgt. Man ist gerüstet für schlechte Zeiten. Aber das stimmt höchstens, wenn überhaupt, in weltlicher Sicht, in weltlicher Hinsicht. Aus geistlicher Sicht dagegen blendet dich Reichtum leicht vor der Tatsache, dass du genauso abhängig von der Gnade von Jesu bist, wie alle anderen auch. Dass du es genauso benötigst, gerettet zu werden, wie jeder andere auch. Und es ist eine Tatsache, wenn wir auf dieser Welt Not leiden, dann verstehen wir viel besser, dass wir auch geistlich ohne Jesus blind und bloß sind. Reichtum gibt mir nicht, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Und ich finde, es ist ein passendes Bild, Übersättigung. Du und ich, wir leben in einer übersättigten Konsumgesellschaft. Ich habe vorhin schon gesagt, auch in Deutschland gibt es Armut. Auch in unserer Gemeinde gibt es Geschwister, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen und bei denen es vielleicht nicht am Ende des Monats aufgeht. Die mit Schulden kämpfen müssen. Und wenn es dir so geht, dann bist du nicht reich. Ich selber war nach meinem Studium in so einer Situation, dass ich fast ein Jahr lang nach einem Job suchen musste. Und da war es so am Ende des Monats, am Anfang des Monats eigentlich, nach Abzug meiner Fixkosten sind mir für den ganzen Monat 50 Euro übrig geblieben. Das ist nicht viel. Das geht dann komplett für Essen drauf. Für was anderes bleibt nichts mehr übrig. Und das ist jetzt nicht repräsentativ, was ich damals erlebt habe, für jemanden anderes, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Ich denke, ich war jung, ich hatte Hoffnung, ich war gesund. Ja. Trotzdem, obwohl ich kein Geld hatte, ich blicke zurück und ich sage, nein, Not hatte ich nicht. Not? Ich hatte keine Not. Auch damals war es so, dass ich mit den Annehmlichkeiten, die unsere westliche Konsumgesellschaft mir bieten, ganz leicht mich ablenken konnte. Sei es die Nacht durch Computerspielen oder solche Dinge. Not hatte ich nicht. Ich hatte nichts, was mich wirklich gezwungen hat, meine Abhängigkeit von Gott anzuerkennen. Wir schauen mal was das Neue Testament zu diesem Thema sagt. Im 1. Timotheus 6, Vers 9, da heißt es, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Wer ist derjenige, der in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierde fällt, sagt die Stelle, die reich sind? Nein, das ist nicht, was die Stelle sagt. Die Stelle sagt, die reich werden wollen. Ich behaupte jetzt nicht, dass das keine Gefahr oder Versuchung für jemanden ist, der reich ist, aber darum geht es in dieser Stelle nicht. Diese Stelle spricht über, nicht über Reiche, sondern diese Stelle spricht über Menschen, die sich nach Reichtum sehnen. Und dieses Streben nach Reichtum, das ist so tief in unserer Kultur verwurzelt, dass ich wirklich den Eindruck habe, das ist ein Fundament unserer Kultur, dieses Streben nach Reichtum. Ich habe mich im Zuge meiner Vorbereitung auf die Predigt mal mit mir selber auseinandergesetzt, mich selber hinterfragt. Und und ich sehe, wie tief sich das in meinen Alltag reinzieht, dieses Streben nach Reichtum als eine Basis, als etwas Selbstverständliches in unserem Leben. Meine Kinder haben eine neue Serie angefangen diese Woche auf Netflix. Die handelt von einem furchtbar reichen Kind, das ein Haus besitzt, das so groß ist, dass es sich verläuft und mit einem kleinen Auto von Zimmer zu Zimmer fährt. Und dieses Kind kann sich alles leisten. Und dieses Kind kriegt unglaubliche Aufmerksamkeit und Ansehen, hat unglaublich viel Ansehen bei den Leuten, mit denen es begegnet. Ja, einfach weil es so reich ist, wird es wirklich auf den Sockel gehoben. Und es versucht mit seinem Geld seine Probleme zu lösen. Und man sieht, wie es sich alle seine Wünsche, die es hat, erfüllt und so. Und ich dachte so, wow, wie furchtbar, wie oberflächlich. Ich habe meinen Kindern nicht verboten, diese Serie zu gucken, aber ich habe gesagt, also ich kann euch nicht empfehlen, sowas zu gucken. Das sind so furchtbare Werte, die da vermittelt werden. Und ein Glück, meine Kinder hören noch auf mich und haben beschlossen, sie gucken diese Serie nicht weiter. Aber das ist etwas, was meine Kinder sehen, wenn ich sie alleine Fernsehen sehen lasse. Die Bibel sagt, reich werden zu wollen, lässt uns in Versuchung und Verstrickung fallen und erzeugt törichte und schändliche Begierden. Und ich glaube, wir sollten das sehr ernst nehmen. Wir lesen mal 1. Timotheus 6 weiter in Vers 10. Da heißt es, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst und machen sich selbst viel Schmerzen. Geldgier ist eine Wurzel alles Übels, sagt die Bibel. Beim Streben nach Reichtum denken wir normalerweise sofort an sowas wie Neid und Geiz und Gier. Aber das Streben nach Reichtum ist, habe ich bemerkt, bei mir selber oft viel subtiler vorhanden im Alltag, in unserer Kultur, eingewoben, sodass wir es oft gar nicht richtig erkennen. Und ich möchte ein Beispiel nehmen, das Thema Bildung. Ich finde, Bildung ist etwas durch und durch Gutes. Bildung ist der Grund für den Wohlstand, den wir in Deutschland haben. Und Wohlstand in Deutschland ist etwas Gutes, es ist ein Segen. Bildung bringt aber noch so viel mehr mit. Bildung ist das Fundament für kritisches Denken, für technologischen Fortschritt, für Integration und Chancengleichheit, für soziale Gerechtigkeit. Das ist meine Überzeugung. Aber selbst bei Bildung habe ich gemerkt, muss ich aufpassen, dass nicht das Streben nach Reichtum die wahre Triebfeder ist, die im Hintergrund ist. Warum ist es mir so wichtig, dass meine Kinder einen guten Schulabschluss machen? Habe ich mich gefragt. Die Antwort ist klar, damit ihnen alle Wege offen stehen. Aber alle Wege wohin? Ist es nicht, damit ihnen alle Wege zu finanziellem Wohlstand offen stehen? Warum ist finanzieller Wohlstand so wichtig? Ich habe darüber nachgedacht. Ich kenne so viele Menschen, die nicht studiert haben. Und einige von denen sind tatsächlich ziemlich reich geworden. Aber wenn ich sie vergleiche mit denen, die studiert haben, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es ihnen schlechter geht oder dass es denen, die studiert haben, besser geht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie geistlich schwächer sind als die, die studiert haben, dass es da einen Unterschied gibt. Also wenn uns Reichtum nicht geistlich weiterbringt, oder Bildung, wenn uns Bildung und einen guten und ein hoher Schulabschluss, wenn der uns nicht geistlich weiterbringt und wenn der uns nicht glücklicher macht, warum ist er mir dann so wichtig? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du was anderes erfahren. Aber warum habe ich manchmal so den Eindruck, jetzt beispielsweise in Zeiten der Pandemie, mein Sohn hat Englisch als zweite Fremdsprache. Seine Lehrerin wäre ein Risikofall, hat ein hohes Risiko bezogen auf Corona und ist deshalb freigestellt vom Unterricht, weil es nur die zweite Fremdsprache ist, gibt es keinen Ersatz. Sein erstes Jahr Englisch und er hatte bisher eine Stunde Englischunterricht in seiner ganzen Schulzeit. Und das Jahr neigt sich langsam aber sicher, das Schuljahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Und da kann ich sehr stark drüber fühlen, dass mein Sohn etwas verpasst. Aber hängt die Zukunft, das Glück und die geistliche Zukunft meines Kindes wirklich vom Ergebnis des nächsten Mathe-Tests ab? Ich glaube, darüber muss ich viel mehr nachdenken. Was ist da eigentlich in mir drin? Ich könnte noch über so viele Dinge mehr reden. Was motiviert dich auf deiner Arbeit beispielsweise? Geld. Motiviert dich Geld oder motiviert dich die Aufgabe, die du hast? In was investierst du deine Zeit und deine Kraft in deinem Alltag? Ist es hauptsächlich in etwas, um Geld zu verdienen? Oder ist es in etwas anderes, vielleicht in etwas Sinnstiftendes? Und ich möchte dich an der Stelle ermutigen, dir selber mal Gedanken zu diesem Thema zu machen, dich selber zu hinterfragen und selber mal zu schauen, ob vielleicht dieser Zeitgeist, das Geld, das ist, was uns zum Glück bringt. Auch wenn wir eigentlich sagen, wir glauben nicht daran, ob das nicht vielleicht sich mehr in deinem Leben reflektiert, als du denkst. Und ich möchte diesen Gedanken abschließen mit einem Zitat aus den Sprüchen 23, Vers 4. Da sagt die Bibel, da sagt Salomo, der so reich ist, der sagt, bemühe dich nicht reich zu werden, da spare deine Klugheit. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da, denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt und der ist hastig erraftes Gut und wahrer Reichtum. Und letzte Woche hat Thorsten ja angekündigt, dass diese Woche ich dran bin mit Predigen und dass ich euch erzähle, wie man reich wird. Und ich habe so gedacht, oh, weil tatsächlich gibt uns die Bibel nicht viele Finanztipps. Ja, sie bietet sehr viele Prinzipien, die uns helfen, wenn wir sie anwenden in unserem Alltag. Aber echte Finanztipps bietet die Bibel nicht viele. Es ist gerade so, als wäre es Gott nicht so wichtig, ob wir reich werden oder nicht. Und ich hoffe, dass ihr heute nicht mit falschen Versprechungen geködert worden seid, zu erfahren und zu lernen, wie man reich wird. Wobei, einen praktischen Tipp habe ich dann doch in den Sprüchen gefunden. Den habe ich gedacht, schauen wir uns an. Und das ist in Sprüche 13, Vers 11. Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Und da denke ich so, manche Sprüche, die wir in der Bibel sehen, sind wirklich göttliche Weissagungen oder sind vielleicht auch Versprechungen, die Gott gibt. Und andere Dinge, wie dieser Spruch, sind vielleicht eher Beobachtungen der Realität. Wahrscheinlich schließt sich das beides nicht aus. Hier also ein Rat zum Reichwerden aus der Bibel. Hastig errafftes Gut zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Wenn du reich werden willst, dann sammle stetig und ausdauernd. Setz nicht deine Hoffnung auf schnellen Erfolg. Ich habe im Internet nach Statistiken gesucht, wie viel Prozent aller Lottogewinner gehen pleite. Das Einzige, was ich gefunden habe, war von einer Seite, auf der ein Anbieter von Lottolosen. Das sind in der Regel nicht die besten Quellen, muss man an der Stelle sagen. Aber dort stand geschrieben, dass 30% aller Lottogewinner pleite gehen. Und wenn das schon dort steht. Und die Begründung wurde gleich mitgeliefert. Viele Lottogewinner nehmen ihr Geld nicht als Absicherung für ihren Lebensstil, sondern sie verbrauchen es einfach. Der Grund ist, die haben nie gelernt, mit Geld umzugehen. Wer dagegen ruhig sammelt und langsam sammelt, der zwingt sich ja gerade dazu, zu lernen, mit Geld umzugehen. Und ist wahrer Reichtum nicht, dass wir genug haben? Wenn du lernst, mit dem, was du hast, an dem, was du hast, genug zu haben, bist du dann nicht schon wahrlich reich? Nun, Thorsten kennt die Bibel ja auch sehr gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch er schon gemerkt hat, dass in der Bibel nicht so viele Anlagetipps drin sind. Das heißt, mit seiner Ankündigung hat er wahrscheinlich auf was anderes hingezielt, nämlich auf so etwas wie Sprüche 10, Vers 22, was ja auch der Titel meiner Predigt ist: Der Segen des Herrn allein macht reich. Wir haben heute schon viel über Reichtum aus biblischer Perspektive gehört. Reichtum, eine feste Stadt. Es ist wie eine feste Stadt dem Reichen. Aber Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns. Und in Prediger 5, Vers 9, in einem anderen Buch von Salomo, da lesen wir: Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Und der Punkt, den die Bibel an dieser Stelle machen möchte, der Punkt, den die Bibel zum Thema Geld macht, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, ist: Am Ende wird dir Geld nichts bringen. Am Ende wirst du feststellen, dass andere Dinge wichtiger sind. Ein wahrhaft reicher Mensch war meine Oma. Meine Oma hatte 11 Kinder, 6 davon waren ihre eigenen. 5 hat sie aus der ersten Ehe meines Opas übernommen, als sie ihn damals als 18-jähriges Mädchen aus Liebe geheiratet hat. Und damit war von Anfang an klar, dass sie jegliche Karriere opfert. Das ist klar, wenn du einen Kriegswitwer heiratest, der 5 Kinder hat. Mein Opa war Vertreter, hat später seinen eigenen Laden aufgebaut. Er hat 2 Häuser gebaut und soweit ich das einschätzen kann, war ein ziemlich fleißiger Mann. Aber hey, er hatte 11 Kinder. Bei meiner Oma zu Hause wurde immer gespart. Und mein Opa ist dann relativ früh gestorben. Und meine Oma hat ihn um 30 Jahre überlebt und ihre Rente war wirklich schmal. Aber alle im Dorf haben gesagt: Rosel, du bist wirklich reich mit deinen 11 Kindern. Auch für mich, wenn ich meine Oma besucht habe, ich hatte immer den Eindruck, meine Oma, die ist wirklich glücklich. Meine Oma ist wahrlich reich. Was ist wahrer Reichtum? Und wenn wir in die Bibel sehen, dann geht Jesus an dieser Stelle nochmal einen Schritt weiter als diese Beobachtung, dass meine Oma durch ihre Beziehungen reich war. In Lukas 16, Vers 9 und Vers 13, ich lese die beiden Verse hintereinander vor, da sagt er: Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Kein Knecht, das ist Vers 13, kann 2 Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir sind weltliche Wesen. Wir denken weltlich und unser Horizont ist weltlich. Ich schaue auf meine Oma und ich denke, auch ohne Geld hat sie wirklich ein gutes Leben gehabt. Aber Jesus ist geistlich. Jesus war schon von Anbeginn, zur Zeit der Schöpfung der Erde war Jesus schon da. Und er wird auch noch in aller Ewigkeit da sein. Und Jesus weiß das. Jesus hat naturgemäß einen ganz anderen Blick auf viele Themen. Und er weiß auch, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein können. weiß, wie sich das anfühlt, dieses Wort Ewigkeit. Wir wissen das nicht. Was muss wohl Jesus denken, wenn er sieht, wie wir in der kurzen Zeit, die wir hier auf der Erde sind, unsere Hoffnung auf weltlichen Reichtum setzen? Wie wir mit aller Kraft versuchen, etwas zu erreichen, von dem er doch schon so oft gesagt hat, wir können es nicht mitnehmen. Aber für Jesus ist Geld eine Chance, wenn wir diese Bibelstelle lesen. Er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. An der anderen Stelle sagt er, macht euch einen Geldbeutel im Himmel, wo euer Schatz nicht von Motten und Rost zerfressen wird. Geld, wenn du Geld hast, ist eine Chance. Wie machen wir uns Freunde mit unserem Mammon? Und hier geht es natürlich nicht um weltliche Freunde, sondern damit sie uns aufnehmen in die ewigen Hütten. Es geht natürlich darum, wie machen wir uns Freunde im Himmel? Wie machen wir uns mit Geld Gott zum Freund? Ist doch mal eine gute Frage. Ich glaube, indem wir Gutes damit tun, indem wir es in seinem Sinn einsetzen. Sprüche 3, Vers 9, wir kehren wieder zurück ins Alte Testament, sagt, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Ehre den Herrn mit deinem Geld. Nachdem ich herausgefunden hatte, dass es legal ist, Geld zu verbrennen, habe ich tatsächlich gedacht, ich werde diesen 20er heute hier verbrennen. Dann würde diese Predigt euch ewig in Erinnerung bleiben, als die Predigt, in der Florian Geld verbrannt hat. Und wenn das hilft, den geistlichen Punkt zu festigen, dann ist es auch 20 Euro wert. Auf der anderen Seite, nachdem ich gelesen habe, wie es Jugendlichen in Lateinamerika geht, habe ich gedacht, ich kann in einer Predigt, in der ich über solche Armut spreche, natürlich nicht Geld verbrennen. Wie komisch wäre das denn? Und habe mich entschlossen, diese 20 Euro an Don Bosco Straßenkinder, das ist eine katholische Hilfsorganisation, zu spenden. Weil ich glaube, das ist es, was es heißt in dem Fall, mit diesen 20 Euro Gott zu ehren. Ich glaube, das ist der Weg, den Jesus mit diesen 20 Euro gehen will. Was also ist wahrer Reichtum? Wirklich wahrer Reichtum ist am Ende der Zeit in die ewigen Hütten aufgenommen zu werden. Auf dieser Erde schon sind wahrer Reichtum Beziehungen. Sowohl miteinander, aber natürlich auch und besonders unsere Beziehung zu Gott. Ist das nicht wahrer Reichtum? Ganz ehrlich, würdest du das eintauschen gegen ein paar Millionen? Würdest du deine Freundschaft zu Gott und die Hoffnung auf die Ewigkeit gegen ein paar Milliarden Euro eintauschen wollen? Wie viel Geld wäre dir die Ewigkeit wert? Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und ich möchte, das Abendmahl ist dazu da, dass wir uns jede Woche wieder an ein Wunder erinnern. Nämlich an das Wunder, dass es einen Gott gibt, der ohne Sünde ist, der unbefleckt ist, der heilig ist. Heilig heißt rein, abgesondert. Und der seine Hände ausstreckt zu uns, die wir auf dieser Welt sind, die wir fleischlich sind, die wir befleckt sind, die wir unrein sind. Kein Mensch auf dieser Welt, das wissen wir, ist ohne Sünde. Vor allen Dingen ich nicht. Aber durch Jesus am Kreuz gibt uns Gott diese Chance, das alles abzuwaschen. Das Blut von Jesus soll uns daran erinnern, dass all das von uns abgewaschen wird. Das, was uns eigentlich trennt von Gott. Und wenn wir dann das Brot essen, dann soll uns das daran erinnern, dass das etwas ist, was nicht einfach so kostenlos kam, sondern dass das etwas ist, was einen hohen Preis hatte. Wofür Jesus bereit war, am Kreuz sein Leben zu opfern und Schmerzen auf sich zu nehmen, die wir uns gar nicht vorstellen können, um uns diesen Weg zu bereiten. So groß ist die Liebe von Jesus und ist die Liebe von Gott zu uns, dass Jesus zu diesem ultimativen Opfer bereit war. Lasst uns beim Abendmahl darüber nachdenken, was eigentlich das Kostbarste ist, was wir auf dieser Welt erhalten haben. Denn ich glaube, nichts könnte uns reicher machen, als diese Gnade von Gott zu bekommen. Gott sei die Ehre. Ich bete jetzt für das Abendmahl. Und bevor wir das Abendmahl dann zu uns nehmen, werden wir nochmal ein Lied sehen. Großer Gott, Worte sind immer einfach. Und gerade als Prediger reden wir oft über Dinge, mit denen wir im Alltag selber kämpfen, die uns selber schwerfallen. Und gerade das Thema Geld ist ein Thema, glaube ich, was wirklich so tief sich in unsere Herzen, die Liebe zum Geld kann sich so tief in unsere Herzen eingraben, dass wir sie vielleicht gar nicht wahrnehmen in unserem Alltag, dass wir uns gar nicht bewusst sehen, wie viel davon wirklich da ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns reinigst, uns Klarheit gibst, geistliche Klarheit darüber, was wirklich wichtig ist, was wirklich relevant ist, was wirklich zählt. Und ich meine, Jesus am Kreuz, da hast du klar gemacht, du hast wirklich als ein Zeichen gesetzt dafür, was Gott wirklich wichtig ist. Nämlich, dass wir und unsere Beziehung zu ihm, dass das geheilt wird. Und ich möchte dir so sehr danken, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du in Gethsemane nicht davor zurückgeschreckt bist, als du in Gedanken das ganze Prozedere vor dir hattest und wirklich auch Angst hattest, wie man sehen kann. Aber du bist nicht vor den Qualen und vor dem Leid zurückgeschreckt, sondern du hast gesagt, wenn es das ist, was es braucht, damit die Menschen versöhnt werden können mit Gott, dann will ich das machen. Dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Ich bitte in Jesu Namen. Amen.